Wir sind Marlene, eine marxistisch-leninistische Frauengruppe. Diese Sendungen zum Internationalen Frauenkampftag, dem 8. März 1989, beinhalten folgende Themen. Heute, im ersten Teil, werden wir den Ursprung des 8. März nachgehen, den Kampf der proletarischen Frauenbewegung dokumentieren. In einem zweiten Teil werden wir auf die neue Frauenbewegung und auf revolutionäre Kämpfe von Frauen aus Spanien eingehen. Im dritten und letzten Teil werden wir revolutionäre Frauenkämpfe vor allem aus der BRD aufzeigen und die Ursachen des Geschlechterwiderspruchs analysieren und unsere ideologische Position zum Frauenkampf darlegen. Teil 2 und Teil 3 werden an den nächsten zwei Dienstagen, dem 14. und dem 21. März, von 22 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.
On the pavement ground, running shadows in the street, ring an echo in the night, traffic melting in the day as the tension grows. My pulse is getting higher, will I ever get through? It's all a silent dream, there are no memories. You can't jump off and you can't jump on, stuck in the present. Soft sighs coming from within thin walls, fingers rolling down my body, draw a power in the night, breathing strongly in and out as the feeling grows. My mind is drifting off, will we ever get through? It's all a broken dream, we make the memories. You can't look back and you can't go forward, stuck in the present, stuck.
Einleitend möchten wir einige Begriffe, die wir benutzen, genauer erklären. Unter dem Proletariat verstehen wir ganz allgemein jene Menschen, deren Einkünfte weder direkt noch indirekt aus einer Mehrwerterpressung stammen. Das Proletariat ist aber nicht als einheitlicher Block zu verstehen, sondern es besteht aus verschiedenen Schichten, wie Arbeiter und Arbeiterinnen, Arbeitslose, im Bereich des Hauses arbeitende Frauen, Teilzeitarbeiter und Arbeiterinnen, Jobber und Jobberinnen, Angestellte und andere. Zum Proletariat gehört weiter die im informellen Sektor tätige, verarmte Bevölkerung im Trikont, wo vor allem auch Frauen mit Straßenverkäufen verschiedenster Produkte und mit Prostitution sich über Wasser halten müssen. Alle diese haben nochmal spezifische Interessen, die zum Teil in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander stehen. alle Interessen finden ihren politischen Ausdruck in der politischen Widerstandsbewegung. Diese Widersprüche innerhalb des Proletariats machen die Bewegung des revolutionären Prozesses aus. Wichtig scheint uns eine genaue, differenzierte Betrachtungsweise des Proletariats, insbesondere auch darum, weil sich jede Schicht subjektiv anders verhält, was für eine revolutionäre Praxis entscheidend ist. Begriffe wie eben Proletariat sind und müssen Kampfbegriffe sein. Wie sie verwendet werden, ist eine ideologische Frage. Zur ausgebeuteten und unterdrückten Klasse gehören auch die landlosen und kleinbesitzenden Bäuerinnen und Bauern weltweit. Der Reformismus ist so alt wie die Arbeiterbewegung selber. Sein ideologischer Kern ist die Negierung des Klassenkampfes als alleiniges gesellschaftliches Bewegungsgesetz und der Machtfrage durch das Proletariat. Er geht davon aus, dass der Kapitalismus reformierbar ist. Reform und Revolution haben ihre historischen Funktionen. Die Reform dient der Erstarkung und Perfektionierung der Diktatur der jeweils Herrschenden. Die Revolution ist der politische Schöpfungsakt der Klassengeschichte. Wer also den Weg des Reformismus beschreitet, wählt nicht nur einen anderen Weg, sondern anstelle der sozialistischen Umgestaltung die Restaurierung der alten, kaputten Gesellschaft. Die politische Substanz des Reformismus drückt sich je nach konkreter Situation in den verschiedensten Formen aus. Der Revisionismus entwickelte sich innerhalb und parallel zur kommunistischen Bewegung. Er gab und gibt vor, von einer marxistischen Basis aus bestimmte leninistische Positionen zu kritisieren. Die Theorie des Proletariats ist jedoch untrennbar. Ihr politischer Kern ist die historische Funktion des Proletariats als Klasse, die mit revolutionärer Gewalt die Macht erkämpft und sie durch die Diktatur des Proletariats verteidigt. Es ist eine alte Strategie des Revisionismus, die marxistischen Grundprinzipien auseinander zu dividieren, der gute Marx, der böse Lenin, und so die proletarische Revolution als Gesamtes zu revidieren. Statt des bewaffneten Umsturzes der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung zielen sie auf ein friedliches Hinüberwachsen in den Sozialismus mittels Reformen, der friedlichen Koexistenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus und auf die Verleugnung des Klassenkampfes überhaupt, insbesondere auch nach der Machtübernahme. In der Konsequenz beinhaltet dies die Kollaboration mit der Bourgeoisie und den Verrat an der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse. Ein spezifischer Ausdruck in besonderen Situationen ist der Sozialchauvinismus, also die Sozialisten in Worten und Chauvinisten in Taten. Sie schlagen sich auf die Seite der eigenen Regierung, arbeiten mit der imperialistischen Bourgeoisie zur Unterdrückung fremder Nationen zusammen. Die Klassengrundlage aller dieser ist dieselbe. Sie stellen objektiv jenen Teil der Kleinbourgeoisie und gewisser privilegierter Schichten der Arbeiterklasse dar, der mittels der imperialistischen Extraprofite bestochen wird. Der politische Inhalt aller ist derselbe: Verzicht auf revolutionäre Kampfmittel zur Zerschlagung des Staates und der Errichtung der Diktatur des Proletariats, rücksichtslose Anerkennung der bürgerlichen Legalität, Zusammenarbeit der Klassen.
Weiter soll diese Sendung ein Beitrag sein zum historischen und ideologischen Verständnis der proletarischen Frauenbewegung, ihrer Organisierung im revolutionären Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse und gegen die mehrfache Unterdrückung der proletarischen Frauen im Kapitalismus mit seinen patriarchalen Strukturen insbesondere. Die Tradition des Klassenkampfes innerhalb der Frauenbewegung ist besonders in der Schweiz immer mehr und mehr fallen gelassen worden. Der Revisionismus hat auch auf diesem Gebiet seine irreführende, heuchlerische und interklassistische Funktion ausgeübt. die Führung des kleinbürgerlichen rechten Flügels innerhalb der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, insbesondere auch hier in der Schweiz, verstümmelte alle revolutionären Forderungen und Kämpfe. Die Reformisten haben mit der sogenannten Sozialpartnerschaft und 50 Jahre Arbeitsfrieden als Verbündete der Bourgeoisie alle Interessen der ausgebeuteten Klasse, ob Mann oder Frau, verraten. So ist auch der 8. März von einem Kampftag des gesamten Proletariats unter Führung der proletarischen Frauen für ihre spezifischen Interessen in einen allgemeinen Tag der Frau, einen Festtag mit Debatten über die sogenannte Gleichberechtigung transformiert worden, an welchem versucht wird, die Interessen aller Frauen, gleich welcher Klasse, in einem einzigen feministischen Aufruf zu vereinheitlichen. Trotz aller dieser Angriffe und Verschleierungen gab es, gibt es und wird es überall dort, wo der Imperialismus mit seinen menschenverachteten Machenschaften herrscht, immer revolutionären Widerstand geben. So auch im weltweiten Kampfe aller proletarischen Frauen gegen ihre spezifische Ausbeutung durch Sexismus und patriarchale Unterjochung. Mit diesem Bewusstsein und der Einreihung in die weltweit geführten antiimperialistischen Kämpfe und des proletarischen Internationalismus ist es unsere Aufgabe heute, den kämpferischen, revolutionären Frauenkampf auch hier wieder zu verstärken und zu verbreiten.
Zur Geschichte des 8. März. Am 8. März 1908, die Arbeiterinnen der Textilfabrik Cotton von New York in Washington Square, dienen schon seit einem halben Jahrhundert um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, treten in den Streik. Die Unternehmer und Aufseher schließen die Frauen in der Fabrik ein, um zu verhindern, dass sie in Kontakt mit den Aktivisten der Gewerkschaften treten können, ihr Kampf stärker wird und sich auf weitere Fabriken ausdehnen kann. Plötzlich bricht ein Brand aus. Die ganze Fabrik wird von den Flammen zerstört. Nur wenigen Arbeiterinnen gelingt es zu fliehen, indem sie die vorgehend angebrachten Absperrungen aufbrechen. Die anderen 129 Arbeiterinnen finden in den Flammen den Tod. Im selben Jahr demonstrieren weitere Textil- und Tabakarbeiterinnen. 1909 legten 20.000 Hemdennäherinnen von Manhattan ihre Arbeit nieder. Tausende wurden verhaftet. Trotzdem mussten ihre Forderungen nach zweimonatigem Streik erfüllt werden. Die unmittelbare Anregung für einen internationalen Frauenkampftag kam von dem Beschluss der amerikanischen Sozialistinnen, Zitat:
Am letzten Februarsonntag große Propaganda für das Frauenwahlrecht und die Idee des Sozialismus zu veranstalten.
Zitat Ende. Am 20. Februar 1909 wurde dann auch in allen Städten Amerikas der Frauentag feierlich begangen. 1910 beschloss die zweite internationale Frauenkonferenz der Sozialdemokratischen Parteien in Kopenhagen, an dem etwa 100 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern mitwirkten, auf Initiative von Clara Zetkin die Festlegung eines internationalen Kampftages für die Interessen der Frauen gegen Ausbeutung und Unterdrückung, für das Wahlrecht und die Gleichberechtigung der Frauen und gegen den imperialistischen Krieg. Betrachten wir die Diskussion um die Einrichtung der Internationalen Frauentage, so wird deutlich, dass Clara Zetkin den Frauentag als ein Kampfmittel gegen den wachsenden revisionistischen Einfluss, also mit dem Kapital kollaborierende Kräfte, in der internationalen Arbeiterinnenbewegungen verstand. In klarer Einschätzung, dass der Revisionismus die grundlegende Emanzipationsinteressen der Frauen schmählich verraten hatte. In klarer Erkenntnis der Gefährlichkeit der Verbreitung parlamentarischer und legalistischer Illusionen, im Vertrauen auf die große Kampfbereitschaft der internationalen Frauenbewegung, setzte sie alles daran, durch die Mobilisierung der Frauen auf den Frauentagen den lähmenden Einfluss der Revisionisten zurückzudrängen. Am 19. März 1911 stand der erste internationale Frauenkampftag in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz und den USA statt, an denen sich Millionen von Frauen beteiligten. Im Jahre 1912 schlossen sich Frankreich, Holland und Schweden mit Demonstrationen für das Frauenwahlrecht, für Arbeiterinnen und Mutterschutz sowie für den 8-Stunden-Tag an. 1914 war für lange Zeit das letzte Jahr, in dem mit Großveranstaltungen und Demonstrationen der Internationale Frauentag begangen wurde. Hauptlosungen waren das Frauenwahlrecht und Krieg dem Krieg. Eine Friedensdemonstration war auch die Frauentagsveranstaltung am 8. März in Petrograd. An diesem Tag, der nach dem alten russischen Kalender, dem 23. Februar 1917 entspricht, machten die Textilarbeiterinnen den Anfang mit der Februarrevolution, die den Sturz des Zaren, das Ende des Krieges und die wirtschaftliche und politische Umwälzung in Russland einleiten sollte. Sie traten, trotz der sehr angespannten Atmosphäre in der Stadt, zu Ehren des Internationalen Frauentages in den Streik, entsandten Delegierte zu den Metallarbeitern und baten um Unterstützung. Man schätzt, dass sich bis zum Abend etwa 120.000 Arbeiter und Arbeiterinnen im Streik befanden. In der Stadt tauchten auch vereinzelt rote Fahnen auf. In Erinnerung an dieses Ereignis wurde auf Beschluss der Zweiten Internationalen Konferenz der Kommunistinnen 1921 das Datum des Internationalen Frauentages auf den 8. März festgelegt. In der Zwischenkriegszeit waren die zentralen Themen der Frauenkampftage zum einen der Schwangerschaftsabbruch und der damit in Zusammenhang stehende Schwangeren- und Mutterschutz. Dieser Kampf wuchs zu einer Massenbewegung, denn die Inflationskrise zwang viele Frauen, über 1 Million jährlich abzutreiben. Allein in Deutschland starben 1931 ca. 44.000 Frauen an den Folgen illegaler Abtreibung. Zum anderen ging es um eine reale Existenzprobleme. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabbau, verbilligte Kohle und Brot, Schulspeisung und anderes. So erlangte der 8. März als Internationalen Frauenkampftag weltweite Ausdehnung. Auch heute noch ist überall dort, wo gegen imperialistische Ausbeutung gekämpft wird, der Weltfrauentag ein Kampftag gegen die politische Rechtlosigkeit, private Entmündigung, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und für eine echte Gleichberechtigung, sowie gegen Krieg und Faschismus und für nationale Unabhängigkeit.
Noi siamo i proletari in lotta, gli oppressi che hanno detto no. La forza immensa di chi vuole rovesciare la società. Nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole e nei quartier. La violenza degli sfruttati questo mondo travolgerà. Questa voce che sale dalla lotta e che va, è l'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà. Classe di chi crede che la vera libertà la si conquista col fucile, chi scende a patti la perderà. Senza patria, senza legge e nome, da battipaglia a Düsseldorf. Siamo la tendenza generale, siamo la rivoluzione. Questa voce che sale dalla lotta e che va, è l'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale più grande contro il riformismo che contratta, ma che il potere non ci dà. Noi siamo la classe che avanza, che il comunismo costruirà. Uguaglianza, forza e fantasia, conoscenza e libertà, che ci fu negata dal potere, a tutti quanti apparterrà. Questa voce che sale dalla lotta e che va, è l'internazionale più forte umanità.
pugno che è uguale, l'uomo all'uomo farà, e l'internazionale più grande umanità.
Schauen wir nochmals kurz zurück auf die historischen Bedingungen, die zur Gründung und Verbreitung der proletarischen Frauenbewegung führten. Die Untersuchung der Entwicklung der Produktivkräfte zeigt auf, welche Arbeiten von Frauen ausgeführt wurden, was wiederum Aufschluss gibt über ihre gesellschaftliche Stellung. Auf dem Lande hatte die Frau in der vorindustriellen Zeit vor allem als Hausfrau in der Großfamilie eine produktive Rolle. In der Stadt kam neben der produktiven haushälterischen Gebrauchsgüterproduktion das Organisieren der Vorratswirtschaft dazu. Obwohl der Mann als Herr im Haus und dem eigenen handwerklichen Betriebe als Patriarch über die souveräne Hausgewalt verfügte, hatte die Frau Mitbestimmung auch in den Belangen der Gesellen und Lehrlinge. Dies zeigt sich auch in den Zunftgesetzen, die den Frauen ermöglichte, eigene Zünfte zu gründen. Theoretisch standen ihnen sämtliche Gewerbe offen, in denen sie selbstständige Meisterinnen werden konnten. Doch im 17. Jahrhundert gingen den Frauen die Zunftrechte in ganz Europa verloren. Jedoch nicht bloß, weil die Frauen von den Männern, sondern weil die Zunftmeister von den Unternehmern verdrängt wurden, die nun durch sogenannte Zwischenmeister den Frauen das Rohmaterial lieferten, den Stücklohn festlegten, die Arbeit beaufsichtigten und die Fertigwaren abholten. Mit der Ausdehnung der Geldwirtschaft und des Marktes traten im 18. Jahrhundert Verleger bzw. Unternehmer auf, die sich als sogenannte Vermittler zwischen Produktion und Verkauf schoben und somit das wirtschaftliche Geschehen beherrschten. Mit dem gewaltigen Einbruch der Unternehmer im städtischen Zunfthandwerk anfangs des 18. Jahrhunderts veränderten sich die Haushalte sowohl in den Städten als auch auf dem Lande. Die produktiven Tätigkeiten der Frauen in der Großfamilie für die Herstellung der Gebrauchsgüter wurden mehr und mehr unmöglich und durch die in der Industrie hergestellten Waren ersetzt. In der verarmten Landbevölkerung und in den Dörfern beschäftigten nun die Unternehmer Männer, Frauen und Kinder als Heimarbeiter. Die Verlagsindustrie stellt eine dezentralisierte Form der frühen Marktproduktion dar, die die zahlreichen Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen in eine unerbittliche Abhängigkeit führte. Ihnen gehörten zwar noch die Werkzeuge, mit denen sie zu Hause arbeiteten, aber sie besaßen nicht mehr selbst die Rohstoffe, die nun vom Unternehmer geliefert wurden. Sie stellten nach Stückzahl Zwischenprodukte her und konnten nicht mehr mit dem Verbraucher direkt handeln. Diese Funktion übernahm nun der kapitalistische Unternehmer, um seine Profite zu erzielen. Die aufkommende Massenproduktion und die Konsumtion ist an kurzlebigen Gebrauchsgütern und Waren interessiert und bedingt neue Konsumgewohnheiten der Heimarbeiterfamilie. Ein großfamiliärer Haushalt wurde nun unmöglich. Es entfallen haus- und vorratswirtschaftliche Bedingungen und die entsprechenden Fähigkeiten verkümmerten. Die Heimarbeiterinnen, die jetzt die Lebensmittel und die Kleidung über den Markt beschaffen mussten, wurden dadurch sowohl von den Marktverhältnissen als auch von der persönlichen Macht und erpresserischen Laune ihres Arbeitgebers abhängig. Weberei, Spinnerei und Wirkerei gehören zu den Gewerben, die sehr früh von der kapitalistischen Produktionsweise erfasst wurden. In rascher Entwicklung bildete sich eine Textilindustrie heraus, die zahlreiche Handwerksbetriebe, dezentralisierte Manufakturen und Nebenindustrien unter einem Kommando zusammenführte. Auf diesem Gebiete wurde die alte Heimindustrie als veraltet überholt. So wurde mit der industriellen Revolution, die sich anfangs des 19. Jahrhunderts in Europa entfaltete und der damit verbundenen rasanten Entwicklung der Produktivkräfte, die Frauenarbeit vorerst völlig vom Hause getrennt und so die grundlegenden sozialen Veränderungen eingeleitet, welche die gesellschaftliche Stellung der Frau in Bewegung brachten. Neue technische Verbesserungen und Erfindungen wie die Dampfmaschine oder große Spinnmaschinen sorgten zunächst für Massenbeschäftigung, insbesondere auch für Frauen und Kinder. Sie wurden in großem Umfang in den Produktionsprozess einbezogen. Frauen und Kinder wurden der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung ausgesetzt. In dem Maße, wie sich das Fabriksystem gegenüber dem Handwerk und der Manufaktur durchsetzte und der Einsatz von Maschinen sich auszuweiten begann, wurden sie in die Fabriken gezwungen. Warum die Frauen neben den Kindern als erste in die Fabriken getrieben wurden, hat viele Ursachen. Den Frauenüberschuss infolge der Kriegswirren, die Verdrängung der Frauen aus dem Handwerk, ihre niedrige Entlohnung, die Blutgesetzgebung, die massenhaft Frauen zu Zwangsarbeit in die Manufakturen getrieben hatte, die sinkenden Eheschließungen infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Not sowie die leichtere Ausbeutungsmöglichkeit durch die äußerst rückständischen politischen und sozialen Verhältnisse. So hat Engels in der Lage der arbeitenden Klasse in England festgestellt, dass im Jahre 1839 beinahe die Hälfte der Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen des Britischen Reiches unter 18 Jahren waren. Mehr als die Hälfte der Gesamtzahl waren weiblichen Geschlechts. Männliche erwachsene Arbeiter machten nur 23% aus. In der Schweiz betrug der Frauenanteil in der Baumwollindustrie 1827 12%, 1842 23%, 1858 35% und 1882 42%. So standen Frauen mit der Industrialisierung zwar an der Spitze von Fabrik und Großindustrie, zählten jedoch nur als besonders profitables Arbeitsmaterial und waren den brutalsten Zuständen ausgeliefert. Ihre Arbeitstage wurden nicht kürzer, sondern länger und betrugen 16 bis 18 Stunden täglich. Je länger die Arbeitszeit, desto geringer waren die Löhne, die häufig nur die Hälfte der Männerlöhne ausmachten. Die Fabrikarbeiterinnen mussten ohne jeden Arbeitsschutz und Qualifikationen auskommen. Ihr Widerstand und die Entwicklung von Klassenbewusstsein sollte im Fabrikelend erstickt werden, was vorübergehend auch gelang. So war ihre politische und ökonomische Organisierung in Partei und Gewerkschaft in dieser Zeit noch äußerst gering. Wir zitieren Ernest Bornemann aus seinem Buch Arbeiterbewegung und Feminismus. Zitat:
Schon 1838, als im Programm der ersten sozialistischen Arbeitergruppe Englands, den Chartisten, nicht nur die Gleichberechtigung der Stände, sondern auch der Geschlechter gefordert wurde, tauchte gleichzeitig auch schon jener kleinbürgerliche Opportunismus auf, der den Elan der Arbeiterschaft so oft gebremst hat. Denn die Chartisten stellten keine einheitliche Bewegung dar und enthielten neben ihrem proletarischen Kern auch eine kleinbürgerliche Gruppe, die darauf drang, die frauenrechtlichen Resolutionen aus dem Entwurf der Charta zu streichen, da man es sich nicht leisten könne, außer den Unternehmern auch noch die Antifeministen zu provozieren. Dieser für reformistische Organisationen so typisch männliche Chauvinismus wird uns später noch im Taktieren mancher Gewerkschaften begegnen.
Doch die neue soziale und ökonomische Stellung der Frau einerseits sowie die Herausbildung der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung und die Entfaltung großer sozialer Bewegungen in der Welt andererseits bewirkten einen nachhaltigen Einfluss auf die Gleichberechtigungs- und Emanzipationsbewegung.
Der Wolf ist zum Huhn gekommen. Der Wolf ist zum Huhn gekommen, hat gesagt, wir müssen uns kennenlernen, kennenlernen, schätzen lernen. Das Huhn hat's gut aufgenommen, das Huhn ist mit dem Wolf gekommen. Das ist, weil da Federn im Feld sind. Oh, oh. Das Licht ist zum Öl gekommen, hat gesagt, wir müssen uns kennenlernen. Kennenlernen, schätzen lernen. Das Öl hat's gut aufgenommen, das Öl ist mit dem Licht gekommen. Das ist, weil der Himmel so rot ist. Der Herr ist zur Magd gekommen, hat gesagt, wir müssen uns kennenlernen, kennenlernen, schätzen lernen. Die Magd hat's gut aufgenommen, die Magd ist mit dem Herrn gekommen. Das ist, weil das Mieder so eng ist. Oh, oh.
Die Anfänge der damaligen Frauenbewegung fallen in die Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848 und 1849. In der Schweiz spielte sich das öffentliche Leben der Männer vor allem in Vereinen ab. Aber für die vielen sozialen Probleme, die als Folge der Industrialisierung entstanden waren, fühlten sich weder der Staat noch die Männer im Allgemeinen zuständig. Für deren Lösung sollten die Frauen herbeigezogen werden. So entstanden die schweizerischen Frauenverbände, zum Teil auf Anstoß von Männern, zum Teil auf Initiative engagierter Frauen. Je nach Selbstverständnis und sozialer Herkunft verfolgten die Frauen mit ihrer Verbands- und Vereinstätigkeit verschiedene Ziele. Rechtliche und politische Gleichstellung oder Bewahrung der alten Ungleichheiten, gemeinnütziger Einsatz zur Linderung der Not oder grundsätzliche Umgestaltung der Gesellschaft zur Aufhebung der Ungerechtigkeiten. Anlässlich der Landesausstellung in Genf 1896 wurde der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen BSF gegründet. Mitglieder waren vor allem gemeinnützige sittlich-moralische Frauenvereine, Berufsorganisationen weiblicher Angestellter und Gewerbetreibender sowie einige wenige Arbeiterinnenvereine. Da die proletarische Frauenbewegung in der Schweiz vor der Jahrhundertwende noch vor allem auf gewerkschaftliche und reformistische Forderungen ausgerichtet war, machten doch einige Arbeiterinnenverbände in der Politik der BSF mit, was aus den unterschiedlichen Klasseninteressen zwangsläufig zu heftigen Widersprüchen führen musste und 1912 zu deren Austritt führte. Denn schon seit Beginn waren die organisierten Arbeiterinnen in der Arbeiterbewegung integriert. Gertrud Guillaume von Jacques war eine Aktivistin der Zweiten Internationale und organisierte ab 1885 die Arbeiterinnenvereine. 1890 vereinigten sich diese zum Schweizerischen Arbeiterinnenverband SAV. Als erste Präsidentin amtierte die Zürcherin Verena Konzett-Knecht, die spätere Leiterin des Konzett- und Huber-Verlag und aktive Mitstreiterinnen im Textilarbeiterverband. 1893 stellte der SAV erstmals das Frauenwahlrecht als politische Forderung auf. Dieses fand jedoch erst 1904 Eingang in das Programm der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Die Spitze der Arbeiterinnenverbände suchte ideell und organisatorisch von Anfang an eine stärkere Integration in der Arbeiterbewegung und lehnte den Beitritt in den Bund Schweizerischer Frauen ab. 1904 schloss sich der SAV und dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund an. Vor allem dem Einfluss der ersten Arbeitersekretärin Margarete Faas-Hardegger war zu verdanken, dass die Schweizerische Arbeiterinnenorganisationen nach der Jahrhundertwende an politischem Profil gewannen. Sie war auch die Gründerin der Zeitung Die Vorkämpferin im Jahre 1906, war verantwortlich für die Schulungskurse und für die ersten Arbeiterinnenstreiks. Auch ihre Nachfolgerin Marie Walter Hüni orientierte sich damals noch mangels der Erkenntnisse über die sexistische und patriarchale Unterdrückung der Frau durch ihre Rolle in der proletarischen Familie klar nach den Richtlinien, die schon 1896 auf dem Sozialdemokratischen Parteitag zu Gotha entstanden waren. Wir zitieren.
Der Emanzipationskampf der Proletarierinnen ist nicht ein Kampf gegen die Männer ihrer Klasse, sondern ein Kampf im Verein mit den Männern ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Trotz aller Berührungspunkte in rechtlichen und politischen Reformforderungen hat die Proletarierin in den entscheidenden ökonomischen Interessen nichts Gemeinsames mit den Frauen der anderen Klassen. Die Emanzipation der proletarischen Frau kann deshalb nicht das Werk sein der Frauen aller Klassen, sondern ist allein das Werk des gesamten Proletariats ohne Unterschied des Geschlechts.
1912 trat der Schweizerische Arbeiterinnenverband, der SP, bei, was zu verstärkten Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiterinnenvereine führte, zwischen den Reformistinnen und Sozialistinnen. Dies führte 1917 zu deren Auflösung und es entstanden sozialdemokratische Frauengruppen. Hier ist anzufügen, dass bis zur historischen Spaltung der Sozialisten in Sozialdemokraten und Kommunisten die sozialdemokratischen Parteien revolutionär waren. Die Schweizerischen Sozialistinnen arbeiteten eng mit der Fraueninternationale zusammen. Sie wandten sich energisch gegen die Vaterlandsverteidigung und gegen den imperialistischen Krieg, gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Sie organisierten unzählige Streiks für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. In Zürich wurden die Hungerdemonstrationen 1917-18 von Rosa Bloch-Bollack organisiert und angeführt. So auch am 10. Juni 1918, als es vor dem Ratshaus in Zürich wiederum zu einer Frauendemonstration kam, an der in einer Eingabe an den Kantonsrat die Beschlagnahme aller Lebensmittel und ihre Verteilung unter der Kontrolle der Arbeiterschaft gefordert wurde. Diese wachsende Unzufriedenheit konnte auch nicht durch die brutale Niedersäbelung der demonstrierenden Frauen aufgehalten werden. Im Gegenteil, am 18. November 1918 kam es zum Generalstreik, an dessen Organisierung Rosa Bloch-Bollack als Mitglied des zürcherischen SP-Vorstandes und des Olterner Aktionskomitees tatkräftig beteiligt war.